Herzlich willkommen zu unseren Tischreden. Wir wollen uns heute über das Thema Hölle austauschen. Und ich musste dran denken, dass ich vor kurzem einen Film gesehen habe bei einem großen Streaming-Anbieter. Der heißt Der Report. Und zwischen Der und Report ist aber noch ein Wort, das aber ausgeschwärzt. Und in diesem Film geht es um die Aufarbeitung der Folter durch den CIA nach den Anschlägen vom 11. September. Und dieser Report wurde großteils geschwärzt. Das Spannende, was aber rausgekommen ist in diesem Film, war, dass dieses Waterboarding und was die alles da an Folter angewandt haben, eigentlich keinerlei Informationen gebracht hat, die sie nicht schon vorher hatten. Also in fast allen Fällen haben sie durch Folter nichts erfahren, was irgendwie ihnen geholfen hätte, hinterher dann irgendwas zu verhindern oder irgendwie zu fassen oder so. Ja, also es war eigentlich von vorn bis hinten ein fehlgeschlagenes Experiment, wenn man so will. Und ich habe mich gefragt, klingt das trotzdem so plausibel? Wieso leuchtet Folter eigentlich, jetzt mal, das klingt so hart, aber wieso leuchtet Gewalt an vielen Stellen ein, als legitimer und praktikabler und effektiver Weg, sein Ziel zu erreichen? Ich weiß nicht, ob ihr da mal schon drüber nachgedacht habt, ja. Also selbst Kinder sind ja da instinktiv dabei, ne? Also man sagt dem Bruder, was man möchte, und dann sagt man es vielleicht nochmal, und wenn es dann nicht klappt, dann tritt man zu, so, ja. Und es zieht sich dann durch bis zu den ganz großen politischen Entscheidungen, die dann weitreichende Konsequenzen haben. Aber woran liegt es eurer Meinung nach, dass man da immer wieder drauf zurückfällt?
Ja, das stimmt. Es hat mal ein Philosoph, war ein Amerikanischer, von dem Mythos der Gewalt gesprochen. Und dieses Motiv, das findet sich ja auch in vielen erfundenen Narrativen, Geschichten und so, dass immer der große Held kommt und der löst das Problem damit Gewalt. Ja? Die Superhelden, ne? Ja. Gewaltige Kräfte und buff, hauen rein und dann ist das Problem gelöst.
Ne? Asterix und Obelix.
Genau, ja? Also dieser Mythos der Gewalt, dass Probleme mit Gewalt gelöst werden. Das ist, glaube ich, ein ganz großes Phänomen in verschiedenen Bereichen. Ja? Und ich glaube, da ist ja auch was dran. Also letztlich, Konfliktforscher hat von mehreren Stufen von Konflikten gesprochen, und die letzte große Stufe, wo es eigentlich nur um die Vernichtung geht, die kann man letztlich nur noch gewalttätig lösen. Da gibt es kein Miteinander mehr und so. Aber so diese Stufen davor, dass es eben auch gewaltfreie Möglichkeiten gibt, Konflikte zu lösen, die beachtet man vielleicht zu wenig. Weil Gewalt so schnell zur Hand scheint.
Irgendwie. Naja. Und die Frage ist ja dann, ist Vernichtung eine Lösung? Also natürlich kann Vernichtung nur durch Gewalt geschehen, ja. Aber da ist ja der Konflikt eigentlich auch schon gescheitert. Richtig. Also da hat man ja im Prinzip aufgegeben.
Ja, und Gewalt geht auch Hand in Hand mit Macht. Und wenn man Macht hat, hat man ja die Hebel, die man ziehen kann. Und ich glaube, Gewalt geht dann wiederum Hand in Hand auch mit Angst. Und wenn Menschen Angst haben, dann kann man sie lenken, manipulieren. Also Angst ist so ein Gefühl, das uns auch fügig macht. Und wo man dann nachgibt oder beziehungsweise sagt, okay, ich gebe doch nach, damit ich nicht kaputt gemacht werde oder damit mir diese Gewalt nicht widerfährt. Und große Konzernchefs sagen auch, dass man in einer Zeit, in der die Menschen Angst hat, besser leiten kann, besser regieren kann, als wenn die Menschen keine Angst haben und nachdenken und für ihre Meinung auch aufstehen. Das finde ich immer spannend. Also man kann mit Gefühlen Menschen Angst machen oder beziehungsweise sie leiten, wenn sie dieses Gefühl Angst haben.
Ja. Das war in der Zeit vor der Aufklärung auch sehr stark. Wenn wir ins Mittelalter gehen, da war das ja sehr gang und gäbe, dass auch die Kirche damals mit Angst gearbeitet hat. Also gerade wenn wir über Hölle reden.
Ja,
also,
ja.
Irgendwie die Gewalt der Physis gegenüber, also wenn es ans Körperliche geht, das jagt Menschen in Schrecken ein. Und damit kann man dann, wie du sagst, manipulieren. Da kann man sagen, und wenn du dem entgehen willst, dann musst du das und das tun. Und wenn du aber böse bist oder Schuld auf dich lädst, dann wirst du diese physische Gewalt erleben. Und davor schreckt man natürlich zurück. Ja. Und dieses ewig brennende Höllenfeuer, das stand natürlich vielen Leuten so vor Augen, wurde auch durch Malereien noch unterstützt. Da haben Maler daran gearbeitet, dass das wirklich ganz plastisch den Leuten vor Augen steht. Und das hat dann seine Wirkung nicht verfehlt.
Ja. Und ich glaube, dass das so wirkt, liegt an einem Mechanismus, der inhärent ist, glaube ich, uns Menschen, auch bei allen anderen Lebewesen, würde ich mal behaupten, dass es zwei Mechanismen gibt, die uns sozusagen steuern auch ein Stück weit. Nämlich der Wunsch nach Glück, also hin zum Glück und weg vom Schmerz. Also naja. Schmerz ist immer etwas, was als bedrohlich, was, wo wir versuchen wegzukommen. Wie auch das, die Gegenseite davon eben hin zu Glück ein Weg ist, den der Mensch automatisch eigentlich natürlich anstrebt.
Und das zeigt auch schön, welche Macht Worte haben, welche Macht Konstrukte haben, welche Macht Konzepte haben.
Ideen, ja.
Ja, das ist unglaublich. Also man sagt auch, Worte bauen Welten. Und auch in den Gedanken der Menschen können Welten entstehen, die Angst machen. Und die Menschen leben dann entsprechend dieser Konzepte, dieser Konstrukte, dieser Welten, die dann gebaut werden mit Worten. Also das gibt mir auch immer zu denken in Bezug auf die Worte, die ich formuliere.
Ja, ja.
Oder die Art und Weise, wie ich mit anderen Menschen umgehe. Das sind wirklich große, große Fragen, die da entstehen.
Ich meine, ich stelle mir ja die Frage, ob wir seit der Aufklärung tatsächlich da eine Verbesserung erlebt haben. Ich weiß nicht, wie ihr das beurteilt. Denn die physische Gewalt ist das Bedrohliche und man kann ja darüber leicht vergessen. Aber ich frage mich eben, ob das seit der Aufklärung vielleicht doch sich geändert hat in der Wahrnehmung der Menschen, dass es ja auch andere Schmerzen gibt, dass es ja auch andere Gewalt gibt, die nicht physisch wird und die vielleicht viel verheerender ist und viel schmerzhafter sogar ist. Auch wenn es keine physischen Schmerzen sind, als das Körperliche. Aber ich bin mir nicht sicher, ob die Aufklärung da wirklich hinreichend geholfen hat. Weil ich höre ja heute auch noch Menschen, die sagen, ja, die Hölle und so, die Hölle erwartet mich und so.
Ja, apropos Gewaltlosigkeit, wir können ja nicht sagen, dass, wenn du die Aufklärung im 17., 18. Jahrhundert ansetzt, dass dann das Zeitalter des Friedens gekommen wäre. Ganz im Gegenteil. Ja, also, das hat ja also nicht dazu beigetragen, dass die Welt friedlicher geworden ist.
Leider nicht.
Aber also,
wo man das hätte erwarten können.
Weiß ich nicht.
Aber das war ja dann die große Enttäuschung, spätestens nach dem Ersten Weltkrieg, wo man gesehen hat, dass der Humanismus versagt. Dass all diese tollen Ideen, die da sind, eigentlich keine Schlagkraft gehabt haben. Dass der Mensch trotzdem in seine Abgründe hineingefallen ist.
Und ich meine, die Idee der Hölle, da haben wir auf dem Buch so ein schönes Feuer, das da brennt. Vielleicht hat ja die Aufklärung erreicht, dass diese Idee nicht mehr so offen oder schamlos, könnte man vielleicht auch sagen, wie zur Zeit der Reformation und davor, ausgenutzt wird, um Menschen zu lenken. Aber sie ist ja nach wie vor da. Also das Konzept wird ja von vielen Christen heute auf der ganzen Welt nach wie vor akzeptiert. Also dieser Gedanke, dass Gott am Ende Menschen in einer Folter oder Qual sozusagen auf ewig belässt.
Aber das finde ich eben das Erstaunliche, dass man sich ja getrennt hat von diesen religiösen Vorstellungen, weil man die Vernunft sozusagen eingeschaltet hat oder sie höher gesetzt hat als die Traditionen. Aber das hat sich gehalten, trotz allem. Man würde jetzt annehmen, jetzt haben die Leute ja wirklich die Religion weggeschoben, damals Französische Revolution, um das ja nicht mehr zu haben, weil auch sehr viel manipuliert wurde und das haben die Leute dann gecheckt. Aber trotzdem hält sich das irgendwie immer noch.
Was meinst du, hält sich der Glaube an die
Hölle? Der Glaube an die Hölle zum Beispiel,
genau.
Ja, aber ich frage mich vielleicht gerade aus diesem Grund heraus, ob das nicht mit unseren ganz existenziellen Fragen zu tun hat. So die Frage, was passiert nach dem Tod? Die Frage, wohin geht meine Geschichte? Was wird mit mir? Das sind ja diese ganz, ganz tief in uns angelegten Fragen, die wir uns alle stellen. Oder die wir verdrängen. Aber das ist so eine Grundfrage des Menschen, nicht? Weil der Tod eine Realität in unserer Welt ist und keiner kann ihm entkommen. Aber wie geht's weiter? Und welche Rolle spielt Gott oder spielt er überhaupt noch eine Rolle? Das sind die ganz großen Fragen und Konstrukte bleiben lange. Das dauert Jahrhunderte, bis die mal wirklich weg sind.
Aber selbst wenn du jetzt von nach der Aufklärung von einer nicht transzendenten Vorstellung ausgehst, also dass Gott nicht existiert, dass man nur das sagen kann, was man eben auch wissenschaftlich beweisen kann. Also selbst dann kommt ja was raus, nämlich nichts. Ja, also wenn du rational rangehst, kannst du nur sagen, mit dem Tod ist vorbei. Das ist ja, tschüss. Genau. Ja, also die Existenz ist vorbei.
Der säkulare Mensch sagt das ja auch.
Da ist null Hoffnung, null Chance, ja. null Ausblick auf irgendwas, was da irgendwie weiterleben könnte. Ja. Mhm. Also im Grunde genommen steht dann da vor dir der Abgrund, die Leere, das Nichts.
Aber da hat man sich dann auch von der Angst befreit.
Das ist die Frage. Ob das so viel tröstlicher ist, weiß ich nicht. Also für mich nicht. Ich würde
also wenn man so mit Leuten redet, die sehr säkular sind, also atheistisch oder agnostisch sind, die sagen das schon. Ja, das ist halt aus. Wenn du sie fragst, was ist nach deinem Tod, ist halt aus, ist nichts mehr. Und man hat den Eindruck, ob es wirklich stimmt, ist natürlich die Frage, dass die ganz erleichtert sind eigentlich. Die sagen, kommt nichts, da muss ich nichts erwarten, da muss ich nichts befürchten.
Es ist besser, als in Ewigkeit gefoltert zu werden.
Auf jeden Fall.
Also das schon. Jetzt wollen wir aber heute auch uns fragen, was denn die Bibel dazu sagt und wie das so reinpasst in auch das Gottesbild der Bibel. Was ist denn euer spontaner Impuls? Foltert Gott? Setzt Gott Gewalt ein? Oder wie würdet ihr das sehen?
Also foltern, würde ich sagen, ist ja ein absichtliches Quälen einer wie auch immer schuldigen Person, um etwas herauszupressen. Ja? Also da gibt es ja verschiedene Motive. Spaß, Sadismus oder eben um was zu erreichen und so. Mhm. Und das kann ich aus der Bibel eben nicht erkennen.
Also für Erreichen ist es ja auch zu spät. Also es gibt ja, wenn wir das Konzept Hölle nehmen, gibt es ja nichts mehr zu erreichen. Das wäre dann, da würde der Sadismus vielleicht bleiben.
Es sei denn, es gibt sowas wie ein Fegefeuer, ja, so als Übergangsort, genau, wo dann nach einer gewissen Qual die Sündenschlacke entfernt wurde und der Mensch dann bereit ist für den Himmel. Ne? Das wäre ja auch noch eine Möglichkeit.
Aber also dann wäre es eine Strafe im Prinzip.
Genau, also das Strafe.
Die Konzeption vom Fegefeuer ist dann praktisch auch ein Ausweichen oder dass man noch so eine Zwischenphase hat zum Trost. Mhm. Es ist nicht endgültig. Du musst nicht endgültig gefoltert werden, sondern da gibt es noch die Chance, du kommst raus.
Eine Übergangsstrafe, die eben die Zeit, den Sündenstrafen sozusagen abbüßt und dann den Menschen bereit macht. Aber grundsätzlich mal zu deiner Frage. Ich glaube nicht, dass Gott irgendwo in der Bibel als ein Quälender oder ein Folternder beschrieben wird.
Naja, wir haben auf der einen Seite den Text, ich weiß es nicht genau, wo er steht, ich habe es mir nicht notiert. Ich habe keinen Gefallen am Tod des Gottlosen, im Alten Testament. Dann haben wir aber auch, das müssen wir fairerweise auch registrieren, Offenbarung 14, zweite Engelbotschaft, der Rauch ihrer Qual wird aufsteigen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Da haben wir sogar das Wort Qual, zumindest im Deutschen drin. Und das ist eine Botschaft, die von Gott kommt.
Ja, aber sie beschreibt doch Gottes Handeln nicht, sondern das sind Bilder. Also wenn ich jetzt mal die faktischen Berichten ausgehe in der Bibel, die wir haben, also die Geschichtsberichte, die Berichte über Gottes Handeln, Berichte, nicht die Vision, dann finde ich nirgends einen folternden Gott. Natürlich setzt Gott auch Gewalt ein. Das haben wir schon am Anfang der Bibel, dass Gott straft, dass Gott bestimmte Dinge nutzt, die auch mit Gewalt zu tun haben, wie Kriege und so. Das schon. Ja? Aber nicht im Sinne einer Folter.
Ja, aber du hast in Kapitel 14, lesen wir es mal, Offenbarung 14, da heißt es, der dritte Engel folgt den, Vers 9, wenn jemand das Tier anbetet und sein Bild und nimmt das Zeichen an seine Stirn oder an seine Hand, der wird von dem Wein des Zornes Gottes trinken, der unvermischt eingeschenkt ist in den Kelch seines Zorns. Und er, also der das Zeichen genommen hat, der das Tier anbetet, wird gequält werden mit Feuer und Schwefel vor den heiligen Engeln und vor dem Lamm. Und der Rauch von ihrer Qual wird aufsteigen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Sie haben keine Ruhe Tag und Nacht, die das Tier anbeten, sein Bild, wer das Zeichen seines Namens annimmt. Jetzt könnte man ja tatsächlich daraus den Schluss ziehen, aha, das ist wie so ein großer Saal. Da ist das Lamm. Das Lamm ist Christus, offensichtlich, nach dem, was die Offenbarung sagt, und die Engel. Und die schauen sich jetzt an, wie die das Tier anbeten, gequält werden mit Feuer und Schwefel. Ich glaube, dass solche Texte schon Pate gestanden haben für die Vorstellung, da gibt es also eine göttliche Folter.
Besonders weil das Konzept, sage ich mal, der Totenwelt, der Unterwelt ja in anderen Völkern durchaus vorhanden war, bei den Griechen, bei den Römern.
Das ist ja der Punkt. Also ich glaube, das liegt eben daran, dass man da heidnische Vorstellungen übernommen hat, weil die Vorstellung eines Dualismus, also nach dem Motto, es gibt den Menschen oder den Leib, das Irdische als Existenz, und dann gibt es noch etwas Unsterbliches, Geistliches, Geistiges, nämlich die Seele, und die lebt dann ewig weiter. Das zwingt ja praktisch dann dazu, auch zu sagen, ja gut, dann wenn die Seele eben verloren ist, dann wird sie eben auch ewig gequält werden. Ja? Wenn ich dieses Dualitätskonzept in Frage stelle und sage, es gibt eigentlich nichts vom Menschen an sich, auch die Seele nicht, die ewig lebt, dann brauche ich auch keine ewige Hölle mit Qualen.
Ja, das stimmt. Das hängt eng zusammen.
Ja, und diese Aussage, die ist im Text da und die kann man auch nicht irgendwie wegradieren. Die ist da, das ist ganz klar und das müssen wir auch ganz ehrlich sagen. Aber ich finde immer, diese Aussage steht ganz am Ende dieses Buches. Wenn ich so an den Anfang des Buches gehe, da begegne ich, oder auch den Rest des Buches lese, da begegne ich doch auch einem Gott, der den Menschen sucht. Der versucht, die Gewalt einzudämmen. Die Gewalt ist da. Nach dem Bruch mit Gott ist Gewalt einfach eine Realität. Ich denke an Kain und Abel. Kapitel 4, gleich nach dem Bruch mit Gott, sofort Gewalt, Mord. Und ich sehe auf der anderen Seite auch einen Gott, der versucht, diese Gewalt einzudämmen. Der versucht, die Gewalt so niedrig wie möglich zu halten. Sie ist da. Und nicht nur physisch, sie ist auch emotional da. Und mit unseren Worten können wir auch gewalttätig werden. Aber ich begegne auch einem Gott, der einfach möchte, dass es gut geht in dieser Welt, so gut es eben in einer gebrochenen Welt geht. Also diesem Gott begegne ich auch in der Schrift. Ja. Und jetzt fällt hier am Ende diese Aussage, die ist da, klar. Ja? Wir müssen irgendwie mit ihr da ringen und einen Weg finden, das ist klar.
Also ich meine, das ist ja wieder die Spannung, die du auch schon aufgezeigt hast. Kein Gefallen haben am Tod des Gottlosen, so bekennt sich Gott in der Bibel ganz klar. Auf der anderen Seite, Jens hat das auch ja erwähnt, es gibt auch Punkte, wo ein Konflikt in eine Sackgasse geraten ist, zu Ende ist und wo dann eine Gewalt, ein Eingreifen durch Gewalt der einzige Weg vorwärts ist. Auch das spricht die Bibel ja an. Aber was machen wir jetzt konkret mit Offenbarung 14? Du hast es da so hergeklatscht auf den Tisch. Ich denke, man kann ja schon einiges dazu sagen, auch so im Zusammenhang. Und ich würde vielleicht in der Offenbarung noch ein bisschen weitergehen, ins Kapitel 20, um das mal im Zusammenhang zu sehen. Ja. Da wird auch noch mal von Feuer geredet und von Leuten. Das ist sozusagen jetzt auch wieder eine Szene ganz am Ende der Weltgeschichte, nach der Wiederkunft Jesu, kurz vor der Neuschaffung der Erde. Und da lesen wir mal ab Vers 13. Ich lese einfach mal ab Vers 13. Und das Meer gab die Toten, die in ihm waren, und der Tod und der Hades gaben die Toten, die in ihnen waren, und sie wurden gerichtet an jeder nach seinen Werken. Und jetzt kommt's, Vers 14. Und der Tod und der Hades wurden in den Feuersee geworfen. Das ist der zweite Tod, der Feuersee. Und wenn jemand nicht geschrieben gefunden wurde in dem Buch des Lebens, so wurde er in den Feuersee geworfen. Also das klingt ja ganz ähnlich. Ne? Wer nicht im Buch des Lebens ist, der wird in den Feuersee geworfen. Aber die Information, wofür das Symbol Feuer an der Stelle steht, die finde ich ja interessant. Ja, dass es hier heißt, das ist der zweite Tod. Also wir haben es mit einem Bild zu tun an der Stelle.
Du merkst ja auch hier, dass es wirklich Bilder sind, die gebraucht werden, weil der Tod und sein Reich werden in dem Feuer. Wie will man den Tod? Das ist ja so personifiziert. Ja. Das Reich, also der Hades, kann genommen werden und in ein Feuer geworfen werden. Das ist ja, ist offensichtlich ein Bild.
Und das siehst du ja auch noch mal auf 14. Du hast ja gerade gelesen, wenn hier von dem Tier und dem Bild gesprochen wird. und von dem Kelch des Zorns und so weiter, ne, dann ist das auch ein Bild, logischerweise. Ja, das sind Metaphern. Ne. Was Offenbarung 14 hier beschreibt, ist keine buchstäbliche Filmdokumentation, dass da mit der Kamera jemand steht und die echten Qualen filmt, sondern das ist ein Ausdruck, ein bildhafter Ausdruck, der sich sehr stark auch im Alten Testament bedient, an der Gerichtssprache Gottes. Und ich denke, das ist der wichtige Punkt. Also A, ist es bildhaft und B, es geht hier nicht um Folter oder eine Belustigung einer Qual, sondern es geht um das Endgericht Gottes.
Und es sind prophetische Texte, die müssen wir natürlich mit anderen Augen noch lesen als eine historische eine Berichterstattung. Ja. Aber gerade was das Ewige angeht, würde ich ja auf Judas 7 hinweisen, der Judasbrief, wo steht, so sind auch Sodom und Gomorra und die umliegenden Städte, die gleicherweise wie sie Unzucht getrieben haben und anderem Fleisch nachgegangen sind, zum Beispiel gesetzt und leiden die Pein des ewigen Feuers.
Auch Sodom sehr spannend.
Sodom und Gomorra leiden kein ewiges Feuer in der Hinsicht, dass das immer noch brennt, sondern das ist einfach eine ewige Vernichtung, eine endgültige Vernichtung.
Übrigens gibt es im Alten Testament einige Texte, die von dieser Ewigkeit sprechen. Zum Beispiel, ich habe jetzt hier Jesaja 34 aufgeschlagen. Jesaja 34, da geht es nicht um Sodom und Gomorra, sondern um Edom. Also ein Nachbarstaat von Israel, Jesaja 34, Vers 9 und 10. Und da heißt es dann hier, und Edoms Peche verwandelt sich in Pech und sein Boden in Schwefel. Und sein Land wird zum brennendem Pech. Also Jesaja 34, 19. Tag und Nacht, jetzt kommt die gleiche Wortwahl. Tag und Nacht erlischt es nicht, ewig steigt sein Rauch empor. Also, das ist auch ein Bild hier für eine völlige Vernichtung.
Kann man heute hinfahren und sich überzeugen,
richtig, dass das dann nicht mehr brennt. Genau. Also das ist eine Bildersprache für ein Auslöschen dieser Existenz.
Ja, und vielleicht nochmal auf das Wort Kelch zu sprechen zu kommen. Ja. Das Wort, das gibt es ja schon in der hebräischen Bibel. Und da hat es den Anschein, oder mir hat es den Anschein, dass es dort gebraucht wird, um auch die Konsequenzen darzustellen, die jemand trägt, weil er eben die oder jene Entscheidung getroffen hat. Ja, der Kelch, du musst ihn ausschlürfen bis zum Ende, weil eben das und das passiert ist. Also man sieht das so, ich entscheide mich und ich entscheide mich und entscheide mich und irgendwann stehe ich vor den Konsequenzen meiner Entscheidung. Ja, und dann habe ich diesen Kelch auszutrinken bis ganz runter. Ja, das Alte Testament ist ja auch unglaublich mit Bildern bestückt. Ja. Und dieser Kelch, den finde ich dann aber im Neuen Testament auch bei Jesus, der ihn eigentlich nicht trinken möchte, ihn aber trotzdem trinkt. Und da geht es auch wieder um Gewalt, die auf ihn fällt.
Im Garten Gethsemane.
Im Garten Gethsemane nicht. Er möchte diesen Kelch nicht trinken. Also das scheint mir auch so ein Bild zu sein, das ein wenig diese biblische Gedankenwelt durchzieht. Und etwas auch mit Gericht zu tun hat oder mit den Konsequenzen, die ich tragen muss, aufgrund meiner Freiheit, die ich habe.
Vielleicht so ein bisschen wie, man hat sich's eingebrockt, jetzt muss man die Suppe auch auslöffeln. Also wir haben keinen Kelch, wir haben so in unserer Sprache die Suppenschüssel. Also die Konsequenzen seiner Entscheidungen, fortgesetzten Entscheidungen, irgendwann auch tragen.
Ja, das ist Leben, ne? Das geht uns allen so.
Und nochmal zum Thema Gericht, das ist ja auch ein Punkt, der sich durch die ganze Bibel hindurch zeigt. Also Gott tritt nicht als Folterer auf und auch nicht als Strafender jeweils. Ne? Aber es gibt doch so Einschnitte in der Bibel, vom Alten Testament gleich auf den ersten Seiten angefangen, bis hin dann zur Vision, zum Neuen sozusagen, zur neuen Erde. Immer wieder Einschnitte, wo Gott ganz deutlich Gericht auch hält und ausführt und Menschen letztlich zur Verantwortung zieht für ihr Handeln. Und ich denke, das ist ein Thema, das sich durch die ganze Bibel zieht, was natürlich auch Gewaltkomponenten hat.
Ja. Aber warum macht er das denn? Also ich meine, man kann jetzt mal zusammenfassen, du hast es kurz angeschnitten, in der Bibel gibt es eigentlich keine Trennung von ewiger Seele und sterblichem Körper, sondern der Mensch wird als Ganzes gesehen und ist auch als Ganzes sterblich. Von daher ist der Begriff der Ewigkeit sowieso relativ zu verstehen, weil der Mensch nicht ewig ist, nicht ewig lebt. Und wir haben gesehen, dass es eher ein Ausdruck mit dem Judas-Text oder dem Edom-Text eher ein Ausdruck von Endgültigkeit ist, von Finalität in der Auswirkung. Und wir haben auch gesehen, dass das Feuer offensichtlich eher ein Bild ist für Tod, für endgültiges Ende.
Und das ist auch mein Eindruck, dass die Bibel versucht, den Schrecken der endgültigen Ablehnung durch Gott darzustellen, mhm, deutlich zu machen. Mhm. Ich nehme jetzt mal einen ganz anderen Text in Matthäus 25, mhm, wo Jesus diese Geschichte von den 10 Jungfrauen, mhm, erzählt. Und am Ende diese Schreckensbotschaft an die Ohren der törichten Jungfrauen dringt, durch die Tür des Hochzeitssaales: Ich kenne euch nicht. Mhm. Und ich glaube, die Erschütterung darüber, du hast dich nicht auf meine Seite gestellt, du hast das Vertrauen, das ich in dich investiert habe, zurückgewiesen und wolltest eigentlich mit mir nichts zu tun haben, was bei aller Religiosität schrecklicherweise möglich ist, mhm, das zeigt dich dann diese endgültige Ablehnung durch Gott, mhm, die aber nicht deshalb ist, weil er willkürlich Menschen ablehnt, sondern ich habe selber die Entscheidung in der Hand, ob ich, mhm, abgelehnt werde oder nicht. Mhm. Aber die Bibel versucht deutlich zu machen, wie furchtbar das eigentlich ist.
Da wird dann heulen und Zähne, ja, klappern.
Genau, also genau, Luther, genau, genau. Luther das, um das einfach plastisch demjenigen vor Augen zu führen, das ist furchtbar, weil das bedeutet, kein Leben zu haben. Mhm. Du bist dann nicht mehr auf der Seite des Lebens. Du bist für immer aus dem Paradies ausgeschlossen.
Mhm. Genau, mhm, ich glaube, das wird dann noch verschärft. Und da komme ich wieder auf die hebräische Bibel zu sprechen, mhm, in dem der Text sagt, mein Zorn, also das Alte Testament spricht auch vom Zorn Gottes, nicht? Aber mein Zorn ist wirklich nur ein Augenblick, ganz kurz, aber meine Barmherzigkeit, mhm, eine Ewigkeit lang. Also da hat man den Kontrast schön, mhm, zwischen dieser Barmherzigkeit Gottes, der den Menschen einlädt, zu, mhm, ihm zurückzukommen, sich auf seine Seite zu stellen. Und die ist ewig. Also die, mhm, ist ein ganzes Leben lang. Jeder Mensch hat die Freiheit, aber jeder Mensch hat auch die Freiheit. Und das ist ja das Großartige an Gott, dass wir frei sind. Ja? Mhm. Und auf der anderen Seite, ja, Zorn, so ein bisschen die Reaktion auf Gottes, auf meine Untreue, nicht? Aber die ist nur ein kurzer Augenblick, mhm, ja, um mich zum Nachdenken zu bringen. Aber diese Barmherzigkeit steht wirklich im Vordergrund und ist ein Leben lang. Und das zeichnet ja diesen Gott auch in diesen schönen Farben. Ein, mhm, Gott, der wartet, der mit uns ringt, ohne uns zu manipulieren. Nicht? Ohne, mhm, uns zu manipulieren, das ist wichtig. Aber der auch irgendwann sagt, gut, wenn die beiden Partner, Bundespartner, nicht in eine Richtung gehen, dann geht es auch nicht weiter. Das ist auch in jeder zwischenmenschlichen Beziehung so.
Richtig.
Ja? Mhm. Irgendwann geht es einfach nicht weiter zusammen.
Ja, ja.
So traurig es ist, ja, das sind ja auch Dramen, die da, mhm, geschildert werden.
Und vielleicht ist das tatsächlich die viel größere Qual. Das Nicht-Gelingen einer Beziehung, in diesem Fall der Beziehung zu Gott. Diese Qual scheint mir größer zu sein als jede körperliche Qual. Aber sie wird im Bild einer körperlichen Qual dargestellt. Das, mhm, finde ich interessant. Mhm. Weil der Mensch das vielleicht am ehesten fassen kann. Weil er sich das andere nicht wirklich vorstellen kann. Das andere kann er sich sehr gut vorstellen. Mhm. Ja, ich verbrenne oder ich werde umgebracht. Das ist so das Letzte, das Schlimmste, was passieren kann. Da, mhm, ist alles zu Ende. Mhm. Aber eigentlich geht es darum, dass die Beziehung zu Gott, das Leben, nicht mehr möglich ist. Mhm.
Ich wollte ja vorhin die Frage in den Raum stellen, warum macht Gott denn das? Also, warum richtet er denn dann, egal ob es jetzt ein zweiter Tod ist, vielleicht müsste man auch da noch drüber reden, was heißt denn das, der zweite Tod hier, oder ob es die Vorstellung der Hölle ist, es bleibt ja der Sache nach ein Endpunkt, wo Schluss ist, mhm, mit lustig oder mit allem. So, ja. Gäbe es nicht eine andere Lösung? Wäre es nicht nett, irgendwie immer noch weiterzumachen, jedem eine Chance zu geben. Warum?
Ja, es gibt ja diese Vorstellung der Allversöhnung. Das ist sozusagen das Gegenstück, sage ich, mhm, jetzt mal, zu dieser Vorstellung einer ewig brennenden und quälenden Hölle. Nämlich die Vorstellung, dass am Ende alle erlöst werden. Ne? Mhm. Und jeder letztlich bei Gott landet, ob er will oder nicht. Aber Gott wird es in seiner Güte so richten, dass letztlich alle Menschen dann ewiges Leben bekommen. Ne? Mhm. Und ich glaube, das passt natürlich zu unserem heutigen Bild, dass wir vor Gewalt eher zurückschrecken und so diesen lieben Gott, den Zuspruch betonen und so, und, mhm, auch nicht haben können, dass es dann auch Verlorene gibt, ne? Sondern, mhm, das ist schön einfach, diese Vorstellung. Ich denke, viele Christen, mhm, haben die auch gern, diese Vorstellung von der Allversöhnung.
für mich stellt sich dann die Frage, ist das denn gerecht? Also das Beispiel ist ja dann immer, ja, was ist mit Hitler? Ja, so, der ist dann auch, ja, genau, der ist dann auch erlöst. Also das ist ja der Gegenpol, sage ich mal, von, das eine ist ja so die Gerechtigkeit Gottes und die Liebe Gottes. Und ja, das darf man wahrscheinlich nicht gegeneinander ausspielen, oder nicht wahrscheinlich, sondern darf man nicht gegeneinander ausspielen. Aber wie ist dann der Mittelweg? So, ja, also wie, was wäre dann der, weder die Hölle noch die Allversöhnung? Wie sieht der Mittelweg aus?
Also ich glaube, das ganz Entscheidende ist, dass der Rahmen, in den wir die biblischen Erzählungen stellen. Mhm. Und ich glaube, von dem, was die Bibel uns sagt, ist es deutlich, dass letztlich das Gericht Gottes und Eingreifen Gottes nur nötig geworden sind, weil es Sünde gibt. Mhm. Sünde im Sinne von Trennung von Gott, im Sinne des Bösen, das sich manifestiert in den Handlungen, Ungerechtigkeit, Schlechtigkeit, alles das, was eben Gott fern ist. Mhm. Und das hat eben auf unserer Erde einen Platz bekommen, wo es reifen kann. Mhm. Deswegen erleben wir ja auch so viel Böses und Schlechtes und Übles und so weiter. Und diese Gewalttexte und das Gerichtshandeln Gottes ist eben die Reaktion auf das Böse und Schlechte und das Sündige. Gäbe es die nicht, wäre die Frage, ja, was macht Gott denn angesichts des Leids und des Bösen und der Ungerechtigkeit? Mhm. Also es muss immer zusammengehen. Es hat ja, also das ist eine Reaktion Gottes auf das Übel und das Böse.
Weil das Böse nicht ewig weitergehen
ganz
soll,
genau,
sondern weil es ein Ende geben soll, wo alles wieder gut wird.
Ganz genau. Man kann nicht das eine ausblenden und das andere dann darstellen, weil da fehlt das Gegenstück. Mhm. Man muss eben beides zusammen sehen.
Und ich sehe in der Bibel allerdings auch einen Gott, der, wenn er Gericht hält und wenn es um Menschen geht, um Menschengeschichten geht, weint. Mhm. Also wenn ich die Propheten lese, dann sehe ich einen Gott, den es zutiefst zerreißt, wenn er Gericht halten muss, wenn er dem Bösen Schranken setzt. Also es ist ein Gott, der bewegt ist, selbst von den Schicksalen, die ihn ablehnen. Ja, dem es wirklich um den Menschen geht. Und ich glaube, aus biblischer Sicht ist Gott der Vater, der diese Menschenfamilie ins Leben gerufen hat. Ja. Und jeder, der fehlen wird, also der sich gegen Gott entscheidet, wird auch ein ewiger Verlust sein für die Menschheitsfamilie. Ja. Weil jeder seinen Platz hat. Und ich glaube, das zeigt diese biblische Geschichte schön auf. Jeder Mensch hat seinen Platz in dieser großen Familie, aber jeder Mensch ist auch frei. Und ich glaube, die Freiheit des anderen, mit ihr umzugehen, ist eines der schwersten Dinge. Auch für uns Menschen. Ja, der andere ist frei, mich zu verlassen. Der andere ist frei, mich zu verletzen. Und ich kann ihn nicht zwingen. Und das ist schwer für uns Menschen. Wir versuchen immer zu manipulieren und zu kontrollieren. Ja, vor allem wir Frauen vielleicht manchmal. Ja, so. Aber das geht nicht. Und das müssen wir alle lernen. Und Gott kann das. Und er hält es aus. Aber es zerreißt ihm das Herz. Aber dem Bösen müssen auch Schranken gesetzt werden. Ja, und ich finde immer diesen Text in Jesaja 26 so spannend in Bezug auf Gericht. Also alttestamentlicher Prophet, 8. Jahrhundert vor Christus, Jesaja 26, wo er sagt, ich lese mal ab Vers 9, mit meiner Seele verlangte ich nach dir in der Nacht, ja mit meinem Geist in meinem Inneren suchte ich dich. Denn wenn deine Gerichte die Erde treffen, lernen die Bewohner des Erdkreises Gerechtigkeit. Wird dem Gottlosen Gnade zuteil, lernt er nicht Gerechtigkeit. Im Land der Geradheit handelt er Unrecht und sieht nicht die Hoheit des Herrn. Ich finde das immer spannend, weil man sieht, dass Gott etwas im Menschen bewegen muss, bevor er überhaupt die Schönheit des Landes oder des Reiches Gottes sieht. Und wenn das ausbleibt, wenn der Mensch nicht möchte, dann wird er auch niemals die Schönheit des Guten sehen. Ja? Ich glaube, das ist auch so etwas ganz Existenzielles, das Gott mit uns vorhat. Ja. Ja, und wenn der Mensch Nein sagt, wie soll man etwas wertschätzen, wozu man keinen Draht hat letzten Endes? Also ich finde diesen Text sehr spannend, das ganze Kapitel ist spannend, müsste man hier im Kontext lesen. Aber der Text sagt, naja, wenn man zu viel Gnade walten lässt, das wird irgendwo nichts bringen. Ja? Da wird sich nichts ändern. Ja?
Also es geht auch im Gericht um Rettung?
Sicherlich. Im Alten Testament geht Gericht Hand in Hand mit Rettung und auch Neuschöpfung. Ganz interessant. Also Gericht ist auch immer eine Neuschöpfung.
Also ich glaube, man hat beides. Ne? Ja. Auf der einen Seite die Vernichtung des Bösen oder das in Grenzen setzen des Bösen, aber auf der anderen Seite auch die Befreiung. des Guten oder des Unterdrückten. Ja. Ne? Ja. Also, dass Gott sozusagen der Ungerechtigkeit ein Ende schafft und damit der Gerechtigkeit zum Sieg verhilft und der Unterdrückung ein Ende bereitet. Ne? Und das hat wieder Auswirkungen auf die, die darunter leiden müssen. Mhm.
Aber es ist halt erstaunlich, finde ich, und auch erschreckend zugleich, dass sich dieser Volksglaube offensichtlich so sehr hält, dass wenn Gott vom Scheol redet, vom Totenreich, dass da ein ewig brennendes Feuer ist. Weil die Menschen irgendwann mal die Idee bekommen haben, dass Gott das ja nicht einfach so stehen lassen kann, sondern wenn er Existenz beendet, wenn er den Tod zulässt oder sogar herbeiführt, dann bedeutet das gleichzeitig furchtbares Schicksal und Folter und alles Mögliche. Wobei man sich natürlich fragt, wozu soll das dann sein? Es ist keine Logik mehr drin. Ja, die hört dann irgendwann auf. Ja. Wozu soll ich die Toten in einer ewigen Hölle schmoren lassen, wenn es ja kein Entrinnen eigentlich gibt?
Und auch keinen pädagogischen Effekten.
Und das haben ja dann die Leute früher auch erkannt, offensichtlich, und haben deshalb das Fegefeuer eingeführt. Mhm. Ja, weil das hat dann der Unlogik wieder ein bisschen ins Lot geholfen. Ja. Ich habe eine Chance, doch noch rauszukommen. Dann hat also das Feuer einen Sinn, weil es läutert mich.
Ja, ja.
Und es hat Geld gebracht.
Oh, natürlich. Natürlich. Ökonomisch war das eine tolle Idee, wenn man es so sagen darf, ganz salopp sagen darf. Aber ich will auch niemandem unterstellen, dass das jetzt der Grund war. Mhm. Ich denke, es war eine existenzielle Sehnsucht, doch noch eine Chance zu haben. Ja. Weil das andere so negativ war im Malen des Schicksals der Toten, das hält man nicht aus. Mhm. Wer hält das schon aus? Ich komme in die Hölle und brenne ewig.
Aber auch, jetzt haben wir ja schon mehrmals gesagt, es geht Gott darum, ja, den ursprünglichen Zustand wiederherzustellen, als alles sehr gut war bei der Schöpfung, so bevor Sünde, bevor Trennung von Gott, bevor Leid in die Welt kam. Das würde ja eine ewig brennende Hölle ad absurdum führen. Die würde ja die Sünde und das Leid
dauerhaft machen.
Auf ewig. Mhm. Ja, es ist dieser Punkt, den Gott ja erreichen möchte, der würde dann nie kommen. Mhm. Ja, und sein größter Gegenspieler in der Bibel, der gefallene Engel Satan, Luzifer, der wäre dann auf einmal sein Handlanger. Also in der, sag ich mal, so mystisch-traditionellen Vorstellung. Ne? Da führt dann auf einmal der Feind Gottes seine Strafe aus. Mhm. Es ist ja nicht Luzifer, der gequält wird da, sondern der quält ja in der Hölle. Ich meine, davon findet sich in der Bibel gar nichts von diesem Foltermeister.
Aber ich könnte mir vorstellen, dass Leute da noch eine göttliche Pädagogik dem abgewinnen könnten. Mhm. So als würdest du als Vater deine Kinder dahin führen und sagen, schaut mal, wie es denen geht, die nicht zu Gott gehören.
Ja.
Ja? Und das macht man natürlich jetzt in unserer Jetztzeit, damit die Leute gewarnt sind, damit sie Schrecken bekommen und ja nicht in die Hölle wollen. Mhm. Du hast vollkommen recht, nachher macht es eigentlich keinen Sinn mehr. Mhm. Wozu soll der Pädagogik dann dienen?
Ja.
Mhm. Weil es sei eh alles entschieden.
Mhm. Aber die Bibel, das hatten wir ja gerade gelesen, in Offenbarung 20 erklärt ja die Bilder auch. Ne? Und der Feuersee, der Schwefelsee, von dem dann die Rede ist hier in Offenbarung 20, der wird ja dann erklärt, also der Teufel wird reingeworfen, Tod und so weiter, das Tier, auch die Menschen, die gerichtet werden und nicht auf Gottes Seite gefunden worden sind, die werden in den Feuersee geworfen. Und da heißt, das ist der zweite Tod. Mhm. Also der Tod, der ewig ist. Ja. Eine völlige Vernichtung.
Was ist dann der erste Tod?
Der erste Tod ist den zweite. Wir alle sterben müssen.
Also der körperliche, körperliche ist der falsche Ausdruck. Ja. Also Altersschwäche,
Tod,
was weiß ich, Unfall, Tod und so weiter.
Ja, ja. Richtig.
Und von dem gibt es ja dann die Auferstehung.
Richtig.
Das wird ja bald ein Thema sein hier in unserer Runde. Aber nach der Auferstehung gibt es dann die Möglichkeit des ewigen Lebens oder des ewigen Todes.
Wobei da ist jetzt eben die Frage, was ist der Tod? Ich meine, da kommen wir wieder auf dieses Thema, das wir schon mal hier in dieser Runde besprochen haben. Ist im Tod ein Bewusstsein, ein Restbewusstsein, wie auch immer das aussehen mag, impliziert?
Mhm.
Oder heißt Tod nicht existent?
Mhm.
Mit allem, was dazugehört. Das heißt also Auslöschung, kein Bewusstsein, nichts mehr wird registriert, da ist jemand nicht da. Mhm. Als wäre er nicht da, als wäre er nicht existent. Mhm. Weil das, was die Sicht der Hölle impliziert, ist ja ein Tod, der anders dargestellt wird. Da ist ja offensichtlich noch eine Existenz.
Ja.
Da ist ein Bewusstsein da, sonst macht es ja auch keinen Sinn. Warum soll ich Tote, die nicht mehr existieren, in einer ewigen Höllenqual foltern? Mhm. Warum sollte ich das machen?
Ja.
Weil die merken das ja sowieso nicht. Mhm. Also wird impliziert, die merken was.
Mhm. Ja, ich finde da immer den Text aus Daniel 12 interessant, weil vorhin die Offenbarung auch von diesen Büchern geschrieben hat. Den Büchern, in denen die stehen, die zum Leben aufgeschrieben sind. Und in Kapitel 12 gibt es dann auch wieder diese Bücher.
Ja. Ja,
das ist auch wieder so ein Bild, das sich durch die biblische Gedankenwelt zieht. Und ja, in jener Zeit eben werden die errettet werden, jeder, der im Buch aufgeschrieben steht. Und Vers 2, und viele von denen, die im Land des Staubes schlafen, werden aufwachen. Ja, also auch dieses Schlafen, das auch Jesus im Neuen Testament in Bezug auf diese Tochter des Jairus, glaube ich, sagt, sie schläft nur, nicht?
Lazarus.
Also Lazarus, nicht, der schläft. Also ich finde dieses Bild hier sehr, sehr hübsch. Ja, die im Land des Staubes schlafen, werden aufwachen, die einen zu ewigem Leben und die anderen zur Schande, zur ewigen Abscheu. Mhm. Das ist im Prinzip wieder so ein bisschen angeknüpft an die Texte, die wir in Offenbarung gelesen haben. Ja, also dieser, da... ist der Tod so ein bisschen mit dem Schlaf verglichen worden?
Ja, also das haben wir an vielen Stellen. Ich lese noch mal kurz Prediger 9. Mhm. Da heißt es ja in Vers 5, die Lebenden wissen, dass sie sterben werden, die Toten aber wissen gar nichts. Und sie haben keinen Lohn mehr und ihr Andenken ist vergessen. Auch ihr Lieben, ihr Hassen, ihr Eifer ist längst verloren gegangen. Sie haben ewig keinen Anteil mehr an allem, was unter der Sonne geschieht.
Das würde dann bedeuten, wenn ich an die ewig brennende Hölle glaube, muss ich auch den Tod neu definieren.
Genau.
Wenigstens für diese Phase.
Natur,
oder die menschliche Natur.
Genau.
Was heißt neu definieren? Es ist einfach weg. Also die, wenn wir vom biblischen Bild ausgehen, dass der Mensch dadurch lebt, dass Gott ihm Leben schenkt und nicht unsterblich an sich ist, dann ist, wenn das Leben weg ist, wenn Gott das zurückfordert oder den Menschen zum Sterben bringt, dann ist vorbei, dann ist die Existenz weg.
Ja.
Jetzt habe ich aber einen Text, der klingt ein bisschen anders. Ne? du hast vorhin die Offenbarung 14 reingeworfen, jetzt werfe ich mal Lukas 16 rein.
Okay.
Ab Vers 19, das ist ein Gleichnis, was Jesus erzählt.
Der reiche Mann und arme Lazarus.
Genau, die sterben also beide. Und dann ab Vers 22 kommt eben dieser Text. Und den haben mir Leute auch schon präsentiert, um zu sagen, so, da steht's doch. Es geschah aber, dass der Arme starb und von den Engeln in Abrahams Schoß getragen wurde. Es starb aber auch der Reiche und wurde begraben. Und als er im Hades seine Augen aufschlug und in Qualen war, ja, da ist es, sieht er Abraham von Weitem und Lazarus in seinem Schoß. Und dann geht's so weiter, ja. Und er ruft dann.
Pein in diesen Flammen.
Ah ja,
Ende
okay,
von Vers 24.
Ja, okay, gut.
Leide Pein in diesen Flammen.
Genau.
So, was macht ihr mit dem Text?
Vers 28. Ich habe noch 5 Brüder, die soll er warnen, damit sie nicht auch kommen an diesen Ort der Qual. Da haben wir diese Pädagogik drin, den Gedanken. Warne sie, damit sie ja den Schrecken kriegen, denn sie wollen nicht an diesen Ort der Qual kommen.
Das stimmt. Mich erinnert das ganz spontan jetzt auch an Stellen aus dem Alten Testament, wo der Scheol beschrieben wird, als würde er leben. Das erinnert mich zum Beispiel an Jesaja 14, wo dieser Stern vom Himmel fällt und dann der König von Babel im Scheol ist und alle anderen Könige aufstehen, als er da kommt und sich die Frage stellen, ach, ist der jetzt auch bei uns, ja, der die Welt zum Beben brachte. Also für mich ist das so ein bisschen so literarisch, ja, so ein Gleichnis, ja, wo der Scheol auch personifiziert wird, so wie in der Offenbarung, und man da so eine Geschichte erzählt, ja, so, um auch irgendwas an den Leser, an die Leserin heranzutragen, so zum Nachdenken zu bewegen.
Ja,
aber das sind Bilder.
Ja, das ist ja eindeutig ein Gleichnis oder eine Geschichte, weil es wird ja eingeleitet auch mit dem vorigen Texten und so, dass Jesus hier spricht. Ja, Jesus will den Menschen etwas klarstellen, etwas deutlich machen und möchte ihnen da Dinge erzählen. Und dann gibt es das Gleichnis vom verlorenen Sohn, die ganz bekannte Geschichte im Kapitel vorher. Dann gibt es das Gleichnis vom ungerechten Verwalter und so weiter. Und das sind ja nicht wirkliche Tatsachenbeschreibungen, sondern das sind Beispielgeschichten, die einen geistlichen Inhalt transportieren sollen. Deswegen muss man aufpassen, dass man hier nicht jetzt plötzlich aus den Details einer Geschichte Ableitungen macht, wie die Realität.
So als würde man aus einer Fabel schließen, dass Füchse reden können.
Genau, so ungefähr. Ja.
Nein, ich finde, es kommt durch die beiden letzten Verse zum Ausdruck, was ihr sagt. Da sagt er ja, also der arme Lazarus der reiche Mann sagt, nein, Vater Abraham, sondern wenn einer von den Toten zu ihnen ginge, so würden sie Buße tun. Wenn einer von den Toten zu ihnen ginge. Also sie hat die Vorstellung, man kann von den Toten wieder zurückkommen, um Leute in diesem Leben zu warnen. Das ist auch etwas, woran Leute tatsächlich glauben. Ja? Leute, die auch daran glauben, dass eine unsterbliche Seele ist, die unterhalten sich mit ihrem verstorbenen Mann. Oder mit der Tochter oder wer auch immer da verstorben ist. Und Jesus sagt, wenn einer von den Toten zu ihnen ginge, so würden sie Buße tun. Und dann kommt die Punchline, Vers 31. Er sprach zu ihm, hören Sie Mose und die Propheten nicht, so werden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn jemand von den Toten auferstünde. Konjunktiv. Das soll ja zum Ausdruck bringen, nein, wenn sie nicht die Tora und die Propheten, also wenn sie nicht das geoffenbarte Wort hören, dann lassen sie sich auch nicht überzeugen, wenn jemand von den Toten auferstünde. Und da ist impliziert, es steht keiner von den Toten auf. Mhm. Es ist auch nicht notwendig, dass einer von den Toten aufersteht, um Leute zu warnen. Sondern es ist ein Schlaf.
Wobei es ja spannend ist, dass der da geschickt werden soll, von den Toten zurück, dass Jesus den Lazarus nennt.
Ja, genau. Ja.
Und er sagt schon auch, selbst wenn ein Lazarus von den Toten zurückkäme, würden die Leute nicht glauben, wenn sie nicht auf Mose hören. Und dann später weckt er ja tatsächlich, nicht dass Lazarus in der Zwischenzeit in Abrahams Schoß saß. Er sagt, der schläft, ja, der sitzt nicht rum und unterhält sich, der schläft, aber er holt ihn zurück und sie wollen ihn umbringen.
Ja, eben.
Das ist das Ergebnis.
Genau, ja. Und das bestätigt sich dann. Was er hier sagt, bestätigt sich voll und ganz. Ja. Und deshalb ist es interessant, das finde ich wirklich sehr spannend, dass er den Lazarus hier als Bild nimmt, weil das im Grunde genommen schon eine Vorhersage ist für das, was tatsächlich passiert. Ja. Lazarus wird tatsächlich auferweckt und es nützt nichts. Mhm. Die Pharisäer bekehren sich nicht ein Deut aufgrund dessen.
Und da sieht man auch, dass Gott nichts machen kann. Wenn der Mensch nicht möchte, kann Gott wirklich nichts machen. Und er kann ja nicht manipulieren, er kann uns nicht zwingen. Das sieht man auch schön an dieser Geschichte und an der ganzen Geschichte mit Jesus und den Pharisäern. Ja. Die besten Argumente nützen da nichts. Ne? Und die besten Geschichten.
Ja, also die Geschichte, offensichtlich habe ich recherchiert, ist ja auch ein eher aus Ägypten stammendes Gleichnis, das Jesus hier adaptiert und eben diesen Twist einbaut, sozusagen, um seinen Punkt zu machen. Aber er verwendet da eben eine Geschichte, die nicht wörtlich gemeint sein kann. Denn
die damals bekannt war.
Die bekannt war, genau. Und die auch wieder symbolisch ist. Also es ist ja nicht so, dass alle Toten in Abrahams Schoß rumsitzen. Also wie sollte das denn gehen? Ja, also, sondern hier, wie du sagst, wird eine Geschichte erzählt, etwas Literarisches, um einen Punkt zu machen.
Es wäre ja auch irrsinnig, macht ja auch keiner, die Details dieser Geschichte wörtlich zu übertragen. Ja. Also, dass man mit dem Finger dann reintaucht.
Das muss ja nah beieinander sein,
oder, wenn das so funktioniert. Das so sieht, und dass der eine reden kann mit dem anderen und so. Also, das ist ja.
Die rufen sich dazu.
Macht ja keinen Sinn.
Ist dann auch ein schöner Himmel, wenn du in Sichtweite die Hölle immer vor dir hast.
Aber ich muss sagen, ich verstehe schon Leute, die halt aufgrund bestimmter Bibeltexte. Da ins Nachdenken kommen.
Ja.
Und die können ja nicht alle Tischreden sehen. Wenn ich zum Beispiel Markus 9 nehme, nicht, wo Jesus ja selber sagt, Markus 9, Vers 43, wenn dich aber deine Hand zum Abfall verführt, so haue sie ab. Es ist besser für dich, dass du verkrüppelt zum Leben eingehst, als dass du zwei Hände hast und fährst in die Hölle. In das Feuer, das nie verlöscht. Das wiederholt er noch zweimal. ist besser, als dass du lahm zum Leben eingehst, ja, wenn dich dein Fuß zum Abhauen ab. Ist natürlich ein Bild. Ja. Es soll ja Leute geben, die haben das wörtlich genommen und tatsächlich die Hand abgehackt. Furchtbar.
Ja.
Und das würde einem ja dann auch helfen zu sagen, okay, das auch mit der Hölle ist ein Bild, das verwendet. Aber ich kann schon verstehen, dass Leute dann sagen, ja, da steht's doch.
Ja, klar.
Fährst in die Hölle, in das Feuer, das nie verlöscht.
Und es war ja auch über Jahrhunderte, sage ich mal, der vorherrschende Konsens innerhalb des Christentums,
genau.
bis die Reformatoren kamen. Luther hat das sehr kritisiert. Vielleicht kann ich das mal lesen. Ich habe hier ein Zitat von ihm mir ausgedruckt, wo er sagt, er bezieht sich da auf einen Papst seiner Zeit, ich weiß nicht genau auf welchen, so hat er neuerdings fürwahr meisterlich beschlossen, den heiligen Artikel, dass die Seele des Menschen sei unsterblich. So, ja. Und er sagt eben, das ist nicht biblisch und kritisiert das sozusagen. Er wird dann noch ein bisschen ausfallend, das lese ich jetzt nicht vor. aber natürlich ist es im Unterbewusstsein da, diese Idee. Und wenn du dann so einen Text liest, dann interpretierst du nach dem, was du im Kopf hast. Und das ist bei den meisten Menschen eben nicht das Gesamtbild der Bibel, sondern das kulturelle Halbwissen.
Ja. Aber ich möchte es mal ganz deutlich auf den Punkt bringen. Es hat auch damit zu tun, dass es in der Vergangenheit, vielleicht heute auch noch, Theologen gibt, die nicht verantwortungsbewusst die Bibel lesen und auslegen. Denn wenn ich aufgrund solcher Texte das noch im Volksglauben belasse oder sogar noch verstärke, also manipulativ werde mit dem Schrecken,
weil es mir ganz gut reinpasst,
dann ist das im höchsten Maße verantwortungslos den Menschen gegenüber, die, wenn man nicht den gesamten Kontext aufzeigt und nicht zeigt, wo habe ich es denn mit Bildern zu tun und wo habe ich es tatsächlich mit direkter Bedeutung zu tun.
Wobei man ja nicht dahingehen darf, zu sagen, es gibt keine Hölle. Ja? Also es ist ja wirklich so, dass es das gibt, wovon Jesus hier spricht. Ja? Auch die Offenbarung macht es ja klar. Aber es ist keine ewige Qual, sondern eine Vernichtung, wie wir gerade gesehen haben. Ja?
Und die Bibel
spricht von Feuer. Ja? Mhm. Sie spricht von Feuer. Also Feuer ist da und eine Vernichtung durch Feuer gibt es auch, aber es gibt keine ewige Qual. Ja? In dem Sinne einer fortdauernden Qual.
Ich meine, die Filmindustrie wäre ja wesentlich weniger erfolgreich, wenn es nicht das Bild des Feuers gäbe.
Ja, ja.
Apokalypse, die letzten Tage, die Erde wird vernichtet durch Feuer. Ja, das ist klar, das ist eine Realität, die uns in der Bibel gezeigt wird. Die Frage ist nur, die man sich stellen muss, finde ich, was ist das Schlimmere? Nämlich die Vernichtung in eine Nicht-Existenz hinein oder tatsächlich eine wie auch immer geartete körperliche Qual.
Mhm.
Ja, und ich glaube, das muss man sich immer wieder bewusst machen. Die letztliche Trennung von Gott, die letztliche Trennung vom Leben, das ist das eigentlich Furchtbare.
Mhm.
Das andere ist nur eine, ja, es gibt Materie, es gibt Betonbauten, es gibt was weiß ich alles auf dieser Welt, es gibt Seuchen, es gibt Viren, es gibt Dinge, die müssen vernichtet werden, keine Frage, um was Neues entstehen zu lassen.
Mhm.
Aber das viel Schlimmere ist ja das, was auf dem geistlichen Sektor passiert.
Mhm. Wäre auch meiner Meinung nach das Gerechtere, also wenn Gott gerecht richten will, was ja die Bibel immer wieder betont, dass er es tun wird, dann würde eine unendliche Strafe ja ein unendliches Verbrechen voraussetzen, nur um eine Verhältnismäßigkeit zu haben. Ja, sonst ist irgendwann ist das Verbrechen ja bestraft. Ich meine, sind jetzt eh willkürliche Maßstäbe. Ja? Aber wenn das Verbrechen darin besteht, zu sagen, ich trenne mich vom Leben, dann ist die Konsequenz, du hast ja den Kelch als Konsequenz angesprochen, dann ist die Konsequenz der Tod. So, ja? Und deswegen spricht die Bibel ja auch von dem Tod.
Mhm.
Wenn ich mich von Gott trenne, der das Leben ist, dann quält Gott mich nicht dafür ewig, ja? sondern dann respektiert er meine Entscheidung irgendwann.
Mhm.
Irgendwann kommt der Punkt. Er zögert es ja eh so lange hinaus, wie er kann, weil er sich wünscht, dass du dich noch umentscheidest. Ja?
Absolut. Und dann wäre irgendwie auch die Qual die, dass ich erkenne als Mensch, ich habe mich vom Leben getrennt. Ja. Ja. Und ich hätte es nicht tun müssen.
Ja. Mhm.
Ich hätte ein tiefes, bedeutungsvolles Leben mit diesem Gott führen können. Mhm. Und ich habe es nicht getan. Das ist irgendwie, das ist Qual. Ja. Ja, wenn man so sieht, es hätte anders kommen können. Und es war meine eigene Entscheidung, die ich in meiner Freiheit gefällt habe. Mhm. Und ich glaube, das ist ein Schock.
Ja.
Das ist ein Schock.
Mhm.
Und von daher die Konsequenz, das ist einfach dieses Auslöschen ist irgendwo die Konsequenz meiner eigenen Entscheidung.
Ja. Ja. Und das ist ja das, was die Offenbarung schildert. Also, du hast vorhin nach dem zweiten Tod gefragt, nicht? Da gibt es ja offensichtlich diese Zwischenphase. Erster Tod, alle sterben, aber dann gibt es nochmal eine Auferstehung, auch für diejenigen, die sich eigentlich gegen Gott entschieden haben und die dann genau das erleben, was du gerade beschrieben hast. Mhm. Die Qual der Erkenntnis, ich hätte mich anders entscheiden können und Gott ist doch der Sieger, was ich nie vermutet habe oder was ich abgelehnt habe, geleugnet habe. Es ist doch so, hätte ich mich doch besser anders entschieden. Und das ist, glaube ich, eine Qual, die kann ich persönlich jetzt gar nicht nachempfinden, wie das sein muss. Es muss furchtbar sein.
Mhm.
Zu sehen, ich habe, weil wir leben ja so stark damit, auch in unserer Psyche, ich habe eine zweite Chance. Ich kann noch mal anfangen. Mhm. Und dann zu realisieren, ich kann nicht mehr anfangen. Es ist vorbei. Das, glaube ich, kann man sich jetzt gar nicht ausmalen, wie furchtbar das ist.
Und ein Gott, der verletzt wurde von dieser Entscheidung gegen ihn, aber dennoch weint. Weil jetzt die Konsequenz da ist. Ich glaube, das darf man nicht vergessen. Diesem Gott zerreißt es das Herz und jeder Mensch wird ein ewiger Verlust sein. Ich glaube, das dürfen wir auch mitdenken und in aller Demut die Nähe zu Gott auch suchen, weil er uns dazu befähigt, ihn zu suchen. Ja. Das kommt ja auch alles von ihm.
Und er muss sich auch nicht rächen, weil die Trennung ja schon die Strafe oder den Nachteil mit sich bringt. Ja, also man muss ja jemanden, der sich ins eigene Fleisch schneidet, nicht auch noch dann zusätzlich ins Fleisch schneiden, sozusagen. Ja.
Das heißt, der zweite Tod wäre dann der endgültige.
Mhm.
Das ist dann wirklich dieses absolute Ende.
Das Ende der Existenz, ja.
Mhm.
Natürlich ist das schrecklich, diese Realisation, aber im Vergleich zu ewigen Qualen finde ich es fast friedlich. Also das Wissen, das Schlimmste, was dir passieren kann, von Seiten Gottes ist, dass du aufhörst zu leben, wenn du das möchtest. Ja, wenn du dich dafür entscheidest, vehement und aktiv. Also da kann man eigentlich nicht motzen.
Es ist zumindest gerecht.
Es ist gerecht, es ist auch nicht grausam. Also es ist auch nicht, das Gegenteil wäre Zwang. Ja, und das wäre auch nicht liebevoll, zu sagen, ich verdamme dich, ewig jetzt zu leben. Gibt es ja dann den Münchner im Himmel und solche Bilder, ne, wie das dann endet, wo man dann auf der Wolke sitzen muss und Halleluja singen. Mhm. So, das ist ja auch ein Schreckensszenario für den, der das nicht will. Ja. Mhm. Von daher.
Ja. Aber ich glaube, so dieses Endgericht, von dem man da immer redet, ist auch etwas, das unseren Verstand jetzt noch übersteigt. Wir können das noch nicht nachvollziehen. Mhm. Und ich glaube, darum spielt die Bibel auch mit Bildern. Mhm. Weil wir da einfach noch nicht sind. Ja? Und das zu erklären, das muss für den Johannes eine Herausforderung gewesen sein, wenn er der Autor der Offenbarung ist. Ja? Oder das muss wirklich herausfordernd gewesen sein, von etwas zu reden, was wir nicht greifen können als Menschen.
Das war auch unsere Herausforderung jetzt in unserer Runde. Ich danke euch recht herzlich fürs Gespräch. Hat mich wirklich weitergebracht und bereichert. Gäbe noch viel, worüber wir reden könnten. Wir haben jetzt noch nicht den Schächer am Kreuz behandelt. Das ist ja auch so eine Stelle, die so mit einer Jenseitsvorstellung oft verbunden wird.